Idee, wir könnten eigentlich unseren Gottesdienst im Schwimmbad feiern. Und als ich dann eben noch die Bilder aus Ostilia gesehen habe, dachte ich, ja, das wäre vielleicht auch mal was. Ja, heute soll es und dann auch noch an so einem heißen Tag um ein sehr heißes Thema gehen, nämlich um eine weitere Geistesgabe bzw. die Kombination von zwei weiteren Geistesgaben. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 10. Einem anderen ist prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, gegeben. Das ist auch schon der ganze Predigttext. Aber der hat es in sich, habe ich gemerkt, bei der Vorbereitung. Die beiden Gaben, prophetische Rede und die Geisterunterscheidung, hängen sehr eng zusammen, so wie schon die Weisheit und die Erkenntnis zusammengehängt hat oder auch die Heilungen und die Wundertaten. Es ist ganz wichtig, dass prophetische Rede und die Unterscheidung der Geister eine als Kombination gesehen werden, denn der Prophet oder die Prophetin müssen wissen, wes Geisteskind sie sind. Es ist auch sehr schwer vorstellbar, dass prophetisches Reden geht ohne Weisheit und Erkenntnis. Auch da merken wir, dass es alles miteinander verwoben. Paulus klärt die Korinther damals über die Geistesgaben vor allem im Zusammenhang mit der Anwendung im Gottesdienst auf. Denn da gab es in Korinth offensichtlich ziemliche Probleme und ein mächtiges Durcheinander. Das musste Paulus ordnen. Weil gerade ja die gottesdienstliche Versammlung, auch unsere, soll ein Ort der gegenseitigen Liebe und Rücksicht sein. Und das soll sich auch unter uns abspielen. Das sollen wir ausstrahlen. In allen unseren Begegnungen auch, nicht nur im Gottesdienst, auch in unseren privaten Begegnungen. Jedes Einzelnen von uns soll deutlich werden, dass Jesus regiert. Wir sprechen ja davon, dass wir ihm nachfolgen. Das muss ja auch irgendwo zum Ausdruck kommen. Und das ist ein sehr schönes und hohes Ziel. Und dazu dient auch der einfühlsame Umgang mit den Geistesgaben. Was die prophetische Rede angeht, die wird auch gelegentlich Weissagung genannt, da ist sie nicht vom Eigennutz geleitet, auch nicht vom, ich nenne sie jetzt mal so, vom Geist der Selbstprofilierung oder vom Geist der Herrschsucht oder dem Geist der Nörgelei. Prophetische Rede kann an allen möglichen Orten und zu allen möglichen Gelegenheiten stattfinden, auch eben während alltäglicher Begegnungen. Aber weder dann noch im Gottesdienst muss sie großartig als Prophetie deklariert werden. Manchmal ist man sich der prophetischen Rede gar nicht bewusst und man erkennt ihre Bedeutung nicht selten erst im Nachhinein. Zunächst mal zur Gabe der Prophetie. Was verstehen eigentlich Normalbürger unter Prophetie? Wenn man irgendeinen auf der Straße anquatschen würde und fragen, was seiner Meinung nach ein Prophet ist und was der für Fähigkeiten haben soll, was würde der wohl antworten? Was denkt ihr Kinder? Was ist ein Prophet? Was macht er so den ganzen Tag?
Der erzählt von Gott.
Der erzählt von Gott, sehr gut, ja. Was muss das vielleicht für ein Typ sein? Was muss der für Eigenschaften haben? Habt ihr da noch eine Idee, Johann?
Vielleicht muss er auch eine Seite, die nicht an Gott glaubt und ihn auch versteht, also auch ihn behandelt.
Ja, also er muss auch ein Verständnis haben für andere, genau, sehr gut. Ja. Also ich merke schon, hier sitzt schon teilweise der zukünftige BU. Ja, also. Wahrscheinlich muss er ein weiser Mensch sein auch, ja, einer, der auch die Zukunft vorhersagen kann unter Umständen. Das würden viele sagen, ja, ein Prophet, der sagt die Zukunft voraus. Biblisch betrachtet stimmt das alles. Und es ist auch so, dass er ein weiser Mensch ist, dass er Weisheit hat, aber diese Weisheit ist nicht einfach irgendeine Lebensweisheit oder eine angelernte Weisheit, sondern es ist Weisheit, die ihm von Gott geschenkt ist. Das unterscheidet den Propheten von irgendwelchen Wahrsagern oder bloßen Vorhersagern. auch wenn ein Prophet unter Umständen die Zukunft ganz konkret vorhersagt. So zum Beispiel wie der Prophet Agabus, der Paulus vor seiner Gefangennahme in Jerusalem gewarnt hat. Aber Prophetie hat noch mehr Facetten. Sie wird vor allen Dingen ohne eine sehr gute Vertrautheit mit der Bibel kaum geschehen können. Und jetzt kommt's, Johann, genau. Außerdem braucht der Prophet ein gutes Gespür für die Situation, in der sich einzelne Gemeindeglieder oder die ganze Gemeinde gerade befindet. Und dazu braucht er weniger tranceartige Zustände als vielmehr einen klaren Verstand und dazu eine ordentliche Portion Demut. Der Prophet dient nämlich nie sich selbst, sondern Gott und seiner Gemeinde. Denn er soll mit seiner Gabe der Gemeinde zurechthelfen. In erster Linie soll prophetische Rede, wie die anderen Gaben auch, aufbauend sein. So wie Paulus das in Kapitel 14 etwas später nochmal ausdrücklich ergänzt, in Kapitel 14, Vers 3, wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermutigung und zur Tröstung. Wie das geschieht, das fasst Eckhard Schnabel in seinem tollen Korinther-Kommentar sehr schön zusammen. Da schreibt er, prophetische Rede teilt göttliche Einsicht in eine konkrete Situation oder in einen gegenwärtigen Herzenszustand eines Menschen, auch eines Ungläubigen, mit. Der Prophet baut auf, ermutigt und spendet Trost. So fasst er es da zusammen und ich finde, das ist wirklich eine ganz klasse Definition. Und dazu kann es auch nötig sein, dass der Prophet manchmal Dinge sehr deutlich beim Namen nennt und aufdecken muss, die nicht gut sind. Sehr schön ist das beim Propheten Haggai zu sehen, der die Anführer der Israeliten samt dem ganzen Volk ermahnt, weil sie den Einschüchterungsversuchen der Feinde nachgegeben haben, die dafür gesorgt haben, dass sie aufhören mit dem Tempelbau. Statt am Tempel weiterzubauen, haben sie gesagt, nein, wenn es da Stress gibt, lassen wir das lieber mal und bauen an unseren eigenen Häusern weiter. Und da haben sie dann in den eigenen Häusern die Kiste ordentlich schön aufgemotzt, wie man heute sagen würde. Und so spricht dann durch Haggai Gott zu diesen Leuten und das durchaus nicht ohne Ironie. Dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai, ist denn eure Zeit da, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, aber dies Haus, also mein Tempel, muss wüst stehen. Und dann bleibt es aber bei ihm nicht bei der Kritik, die geht schon schnell in eine kräftige Ermutigung über. Und Ermutigung ist auch etwas, was wir uns gegenseitig weitergeben dürfen, wenn es um unsere Gemeindearbeit geht. Haggai sagt hier, sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Ich bin mit euch nach dem Wort, das ich euch zusagte, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht. Das ist prophetische Rede in Reinkultur. Und sie eröffnet auch eine Zukunftsperspektive, denn wer an Gottes Projekt mitarbeitet, und das ist für uns auch ganz klar die Gemeinde Jesu, der kann nicht einfach von irgendwelchen Gegnern blockiert werden. Das ist auch uns eine Ermutigung, was Haggai hier sagt. Worte alttestamentlicher Propheten, die waren oft beispielhaft und zukunftsweisend, vor allem auf Jesus, den kommenden Retter. Und ihre Worte wurden deshalb als Offenbarungen Gottes auch zu biblischen Büchern. Dasselbe gilt später für Jesus und einige seiner Apostel. Aber der Unterschied zur prophetischen Rede in unserer Zeit ist der, dass heute kein Buch mehr draus wird, also zumindest keine heilige Schrift, die die gleiche Autorität haben könnte wie eine biblische Schrift. Hier hat sich Gottes Geist endgültig an die Bibel gebunden, was die wesentlichen Aussagen über Gott und seinen Heilsplan mit uns Menschen angeht. Alle Apostel haben deshalb letztlich nur vertieft und erklärt, was Jesus ihnen bereits gesagt oder ihnen als Auferstandener noch offenbart hatte und was er ihnen auch an alttestamentlichen Zusammenhängen erklärt hatte. Judas, sein Brief wird sehr selten gelesen in der Bibel. Ihr könnt mal versuchen, den zu Hause zu finden in der Bibel. Er ist nämlich ganz schön versteckt. Judas schreibt in seinem Brief von einer abgeschlossenen Überlieferung. Er spricht vom Glauben, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Das heißt, der Prophet von heute ist an diese Überlieferung gebunden und hat inhaltlich dem nichts hinzuzufügen. Und wenn er das tut, dann ist das zumindest mal verdächtig. Da ist die Richtigkeit und die Zielrichtung jeder Prophetie immer am Maßstab der Bibel zu messen. Paulus fordert die Korinther regelrecht dazu auf, auch in Kapitel 14, ab Vers 29, da schreibt er, auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst darüber urteilen. Ja, aber anhand was für einem Maßstab sollen sie denn urteilen? Klar, anhand der Heiligen Schrift. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass wir prophetische Rede in unseren Gottesdiensten längst haben. Sehr gut möglich ist das zum Beispiel im Rahmen der Moderation. Und auch Lieder können prophetisch sein. Oder Beiträge von euch. Beiträge auch im Gesprächsgottesdienst. Oder beim Kaffee danach. Ich finde das toll, dass wir das eingerichtet haben. Da kann man auch manches nochmal aufgreifen, vielleicht auch an Gedanken aus dem Gottesdienst. Auch sonst in Gesprächen miteinander. Rechnet damit, dass wir uns auch gegenseitig geleitet von Gottes Geist ermutigen können, Mut und Trost zu sprechen. Wir sind uns dieser Tatsache wahrscheinlich gar nicht so bewusst. Und ich glaube, das schadet auch nicht unbedingt, weil prophetisches Reden, das muss nicht erst großartig herausgeputzt werden, um als solches bemerkt zu werden. Ich bin davon überzeugt, dass Gottes Geist dafür sorgt, dass es beim Empfänger ankommt. Ich weiß selbst ziemlich genau, wenn Gott mich meint, selbst wenn ein Satz im Gespräch nur beiläufig gefallen ist, und mir ist das auch schon übrigens mitten in der Gemeindeleitungssitzung passiert. Gott redet zu uns auch durch die Worte anderer Gemeindeglieder, die prophetisch reden, ohne es vielleicht selbst zu ahnen. Immer geht es dabei dem Heiligen Geist darum, dass er damit etwas Gutes bewirkt, ob als Ermahnung oder als Ermutigung oder beides in einem. Und durch wen oder unter welchen Umständen das geschieht, ist weniger wichtig. Damit meine ich aber jetzt nicht, dass wir ganz locker, flockig und leichtfertig prophetisch daherreden könnten, sondern nur, dass wir es häufig in guter Weise tun, ohne es zu ahnen und dass es einen anderen aufbaut, ohne dass wir es gedacht hätten. Aber um dieser Leichtfertigkeit vorzubeugen, sind uns in der Bibel auch deutliche Warnungen gegeben. Warnungen für Propheten, vor allem für die, die sich bei dem, was sie sagen, ausdrücklich und bewusst auf Gott berufen. Und das vielleicht speziell noch im Gottesdienst. Im Gottesdienst prophetisch zu reden, ist übrigens immer auch eine Form der Verkündigung und die darf auch von Frauen kommen. Schließlich hat Paulus selbst die Art und Weise geregelt, wie Frauen das im korinthischen Gottesdienst tun sollen, wenn sie prophetisch reden. Die Warnungen gelten für Männer und Frauen, weil sie auch zum falschen Propheten werden können und das ist nicht harmlos. Die erste Warnung dazu gibt es durch Mose in 5. Mose 13 ab Vers 2. Da heißt es, wenn ein Prophet oder Träumer in deiner Mitte aufsteht und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt, und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt hat, und er spricht, lasst uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt, und ihnen dienen, so sollst du nicht gehorchen, den Worten eines solchen Propheten oder Träumers. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr folgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Der Prophet aber oder der Träumer soll sterben, weil er Aufruhr gepredigt hat gegen den Herrn, euren Gott. Boah, das ist deutlich. Selbst wenn einer seine vermeintliche Prophetie mit Zeichen und Wundern bekräftigen würde, wäre er ein falscher Prophet. Nämlich dann, wenn er dazu verführt, sich an andere Götter zu hängen und aus unserer Perspektive vielleicht eher an andere Ideologien oder Personen binden will. Vielleicht auch an sich selbst. Das kommt nicht selten vor. Oder an zwar schön klingende, aber falsche Lehren über Gott. Und gerade das Letzte passiert gar nicht so selten. Und dann kommt zu dieser ersten Warnung noch eine zweite dazu. Einige Kapitel später, in Kapitel 18. Wenn ein Prophet so vermessen ist, dass er redet in meinem Namen, was ich ihm nicht geboten habe, und wenn einer redet in dem Namen anderer Götter, dieser Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sagen würdest, wie kann ich merken oder wie kann ich es rauskriegen, welches Wort der Herr nicht geredet hat. Wenn der Prophet redet in dem Namen des Herrn und es wird nichts daraus und es tritt nicht ein, dann ist das ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat es aus Vermessenheit geredet, darum scheue dich nicht vor ihm. Ich erinnere mich noch an so manche Endzeitpropheten und die poppen auch immer wieder mal so auf. Endzeitpropheten, auf die man geflogen ist wie Motten ins Licht, bis irgendwann auch dem gläubigsten Anhänger klar wurde, wie falsch die angeblich direkt vom Heiligen Geist stammenden Prognosen waren. Und es ist daher in Ordnung, jeden Propheten anhand seiner Prophetie zu prüfen. Ich würde da auch eher zurückhaltend sein mit Formulierungen wie der Herr hat mir gesagt oder ich habe Gottes Stimme gehört oder das hat mir der Heilige Geist so gezeigt. Das ist nicht verboten, aber wenn man sowas sagt, dann muss man sich sehr sicher sein, dass es auch wirklich so ist. Weil mit solchen Phrasen, so habe ich es auch erlebt, wird allzu gerne auch die eigene Meinung gegen berechtigte Kritik, sogar gegen biblische Kritik, geschützt. Und das ist geistlicher Missbrauch. Auch wer im Namen Gottes großspurig etwas Zukünftiges ankündigt und es tritt nicht ein, hat sich dieser Mensch als falscher Prophet schuldig gemacht. So hat es hier Mose ganz klar festgehalten. Und im Alten Testament stand, zum Glück haben wir das heute nicht mehr, aber es stand die Todesstrafe drauf. Das heißt, wie wichtig es Gott ist, dass es keine falsche Prophetie in seinem Namen gibt. Warum? Weil man, wenn man etwas im Namen Gottes ankündigt, aus dem nichts wird, Gottes Wahrhaftigkeit und Gottes Ehre in den Schmutz zieht. Und dann ist es dran, Buße zu tun und zu bekennen, dass man sich verstiegen hat, was heutzutage kaum einer der großen Prophetenstars tut. Da wird sich lieber herausgeredet mit Sprüchen wie, der Heilige Geist hat sich inzwischen anders überlegt, das hat mir wörtlich mal einer so gesagt. Oder es liegt daran, dass ihr meiner Prophetie nicht genug geglaubt habt. Aber so leicht lässt sich falsche Prophetie nicht rechtfertigen. Übrigens fügt auch Jesus in seiner berühmten Endzeitrede aus Matthäus 24 auch noch eine Warnung vor falschen Propheten in der Zukunft hinzu. Und das, damit sie uns hilft, hier besonders kritisch und sensibel zu sein. Jesus sagt, wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus, oder da, so sollt ihr es nicht glauben, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und große Zeichen und Wunder tun, sodass sie, wenn es möglich wäre, auch die Auserwählten verführten. Also Jesus sieht das kommen, ja, und das ist vielleicht auch in unserer Zeit schon da, dass sogar gewaltige Dinge passieren, die uns so beeindrucken, dass wir sagen, na, dann muss der ja auch im Namen Gottes gehandelt haben oder etwas gesagt haben. Achtung, es gibt sogar falsche Christusse, also Menschen, die sich für Erlöser halten oder sich als solche darstellen. Selbst wenn große Zeichen und Wunder geschehen sollten, entfällt also nie die kritische Prüfung anhand der Bibel. Selbst Jesus fordert uns dazu auf und damit auch zur geistlichen Wachsamkeit. Deshalb braucht die Gemeinde auch als zweites die Gabe der Geisterunterscheidung. Es ist einfach Vorsicht angebracht, wenn uns jemand weismachen will, dass Gott ganz anders wäre, als wir ihn aus der Bibel kennen. Da findet man zahllose Beiträge heute im Internet, die uns hier erklären, wir haben die ganze Zeit alles ganz falsch verstanden. Und wir dürfen auch nicht nur die Bibel als Quelle der Offenbarung heranziehen, sondern vielleicht auch Weisheiten aus anderen Religionen oder das, was uns gerade so in den Sinn kommt. Etwa, wie es auf dem letzten evangelischen Kirchentag behauptet wurde. Ich werde euch heute nicht anlügen. Die Zeit ist jetzt zu sagen, wir sind alle die letzte Generation und jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist queer. Das sagte Pastor Cäsar wörtlich im Abschlussgottesdienst am 11. Juni. Als würde Gott selbst nicht mehr zu seinem Noah-Bund nach der Sintflut und nicht mehr zu seiner eigenen Schöpfungsordnung stehen. Und auf die heftige Kritik hin, die da erwartungsgemäß natürlich aufkam, nahm ihn der EKD-Vizepräsident Gorski höchstpersönlich in Schutz. In seinem Statement gegen die Kritiker heißt es da, alle konservativen Frommen, die sich zurzeit aufregen, sollten sich freuen, dass Menschen, die von den klassischen kulturellen Mustern, mit denen der christliche Glaube bei uns imprägniert ist, ausgegrenzt werden, sich aufmachen, sich den Glauben anzueignen. Gott ist queer, ist ein diskursiver Aneignungssatz. Er heißt, es ist auch mein Gott, unser Gott. Das klingt ja alles ganz wohlwollend, aber selbst wenn Pastor Cäsar damit den Lesben, Schwulen und sexuell Orientierungslosen Gott nur aneignen wollte, wie Gorski das interpretiert, ich glaube, solche Aussagen können nicht von Gottes Geist stammen. Sie kommen vielleicht von dem Geist der Anpassung. Ganz einfach, weil sie gegen die klaren Ordnungen Gottes in der Bibel stehen. Sicher liebt Gott auch diese queeren Menschen, aber er will sie zur Umkehr bewegen und sich nicht selbst an ihre Lebensform anpassen oder sie für gut heißen. Außerdem lässt sich Gott grundsätzlich von niemandem aneignen, sondern er macht höchstens uns sich zu eigen, als seine Kinder, wenn wir an ihn glauben. Er will von uns Menschen, dass wir ihm folgen. Er folgt nicht uns bei unseren speziellen Vorstellungen von Gesellschaft oder im Detail auch unseren Vorstellungen von einer willkürlich ausgelebten Sexualität. Wir leben längst in einer Zeit, in der alle möglichen Irrgeister unter uns aktiv sind und uns das Vertrauen in die Botschaft der Bibel madig machen wollen. Und uns damit auch Jesus entziehen wollen. Sie wollen uns weismachen, Jesus sei nur ein Prophet unter vielen und nicht Gottes Sohn gewesen. Sie wollen uns weismachen, dass das Kreuz nicht zu einem liebenden Gott passt. Sie wollen uns weismachen, dass wir Gottes Wort nicht brauchen, um erkennen und entscheiden zu können, was gut oder böse ist. Und das hatte ja schon bekanntlich Adam und Eva gereizt. Deshalb brauchen wir die Gabe, solche Irrgeister vom Heiligen Geist unterscheiden zu können. Wir werden ja gerade in einer nie dagewesenen Fülle durchs Internet von irrigen Auffassungen über Gott bombardiert. Und da trifft der Apostel Johannes mit seiner Situationsbeschreibung aus dem 1. Johannesbrief Kapitel 2 und 4 voll ins Schwarze. Wenn ich das so lese, dann denke ich, der hat diese Zeit heute schon vor Augen gehabt. Prophetisch schreibt er, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Und dann in Kapitel 4, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Daran erkennt ihr den Geist Gottes, ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, das heißt, dass er als Gott Mensch wurde, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde, und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie, wie die Welt redet. Und die Welt hört sie. Und genau das ist das Verführerische an diesen Geistern, die wir erkennen müssen und von denen wir uns auch klar trennen müssen. Sie reden wie die Welt, das heißt, sie entsprechen dem, was die allermeisten für richtig halten. Und damit haben falsche Lehren oft eine magische Anziehungskraft, der man sich kaum entziehen kann. Sie sind wie ein Sog im Wildwasser. In so einen bin ich selbst mal geraten bei einer Bootsfahrt und ich bin aus dem Boot gekippt und fast ertrunken in diesem Sog, hätte ich mich nicht mit aller Kraft von der Felswand abgestoßen. Und damit wir uns im geistlichen Sinn notfalls kräftig von unguten Entwicklungen abstoßen und wieder frei durchatmen können, brauchen wir den Heiligen Geist und seine Gabe der Geisterunterscheidung. Darum dürfen wir bitten. Und das dürfen wir auch lernen durch das Studium der Bibel. Man kann nicht sagen, ich bin Christ, aber das mit der Bibel, oh, das ist mir immer irgendwie zu viel und zu kompliziert. Nein, unser Herr erwartet, dass wir sein Wort an uns auch lieben und schätzen lernen und darin graben und suchen und erfahren, wie es Gott meint. Damit wir Jesus mutig und fröhlich bezeugen können, brauchen wir auch die Gabe der Prophetie, mit der wir uns gegenseitig aufbauen dürfen. Auch das geht nicht ohne den Hintergrund der Worte Gottes. Wir dürfen wegen Jesu Prophetie auch trotz der derzeitigen Weltuntergangsstimmung hoffnungsvoll in die Zukunft gucken. Denn die letzte Generation unter Christen wird die sein, die Jesu Wiederkunft erlebt. Und dann mag die Welt mit ihrer Lust getrost vergehen. Denn bei allen, die zu Jesus gehören, wird spätestens dann eine gewaltige Freude ausbrechen. Und nie wieder wird sich etwas quer gegen Gottes Willen stellen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr, wir danken dir für den guten Maßstab deines Wortes und wir danken dir für die Gaben des Heiligen Geistes. Auch, dass du Menschen diese Gabe in besonderer Weise gibst und sie auch hier und da jedem von uns schenkst, damit wir einander ermutigen und uns gegenseitig aufbauen. Hilf uns dabei, dass wir das fröhlich und immer wieder in den Blick nehmen und tun. Amen.